Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Der Herr sagt in den Evangelien, ja, starten wir erst einmal, Gunti. Starten wir erst einmal. Ja, also herzlich willkommen an den Bildschirmen und herzlich willkommen auch von meiner Seite noch. Mal, der Adnan hat uns ja schon sehr, sehr geistreich begrüßt. Ich darf euch auch nochmal herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Also der Herr sagt in den Evangelien, seid nüchtern, wacht und betet. Markus-Evangelium. Seid nüchtern, wacht und betet. Und dann sagt er uns herrliche Verheißung in seinem Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia, Offenbarung 3, Abvers 7. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, dann kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sorgen. Der Herr lässt uns sorgen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Also du hast nicht 12.000 am Sonntag im Stadion. Du hast nur wenig Kraft, sagt der Herr. Zur einzigen Gemeinde, die er lobt, in den Sendschreiben an 7 Gemeinden. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Andere Übersetzung, du hast mein Wort bewahrt. Lebst danach. Und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde dafür sorgen, dass die Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben. Werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald, halte fest, was du hast. Amen. Halte fest, was du hast. Ich komme bald, sagt der Herr. Wir wollen die Wahrheit über Lobpreis und Errettung heute hören. Gegliedert haben wir das in Einleitung, in Prioritäten für unser Leben, in Anbetung und Lobpreis. Und schließlich wird uns der Adnan dann die Frage stellen, hast du den Preis der Errettung bezahlt? Ja, aber Adnan, ich habe gedacht, das wäre Gnade, ist doch kostenlos. Wie kannst du diese Frage formulieren, hast du den Preis der Errettung bezahlt? Es ist doch aus Gnade, kostet doch nichts. Also da bin ich gespannt, wie du die Kurve kriegst da. Kurze Einleitung. Wir glauben, dass Gott existiert und dass er alles geschaffen hat. Richtig? Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott existiert und dass er alles geschaffen hat? Ja, ich glaube das. Ich glaube das. Wir müssen es glauben. Warum? Weil wir Gott nicht beweisen können. Du und ich, wir können Gott nicht beweisen. Es ist ein Glaubensakt. Und das Schöne ist, dass dieser Glaube auch noch von Gott geschenkt ist. Nur denen, die er berufen und auserwählt hat. Die anderen können es nicht glauben. Es ist ihnen eine Torheit. Genauso wenig wie die Naturwissenschaft den Urknall und die Evolution beweisen kann. Sie können es nicht beweisen. Die Frage ist, wer hat denn geknallt? Ja, jetzt die Bibelkritik. Jetzt sagen sie ja, die theistische Evolution. Ja, glaubst du denn wirklich, Gott hätte das Universum in 7 Tagen geschaffen? Blödsinn! Das sind Millionen von Jahren. Theistische Evolution, Bibelkritik. Wenn wir den Schöpfungsakt in der Schrift in Frage stellen und sagen, das ist nur symbolisch alles, dann hebeln wir die Wahrheit aus und haben kein Fundament mehr. Das ist so gefährlich, Geschwister. Weil ihr mein Wort bewahrt habt, sagt der Herr. Bewahrt. Wir müssen dieses wertvolle Glaubensgut, das Wort Gottes bewahren. Die Wissenschaftler, die können den Urknall und die Evolution nicht beweisen. Woher kennen wir Gott, du und ich? Und woher haben wir diese Erkenntnis über ihn? Wenn die Bibel das Wort Gottes ist, ist dann alles für alle der jeweilige Ratschluss Gottes für alle Zeitalter? Das ist ja die Frage, weil das ist ja das, wenn wir das nicht unterscheiden lernen aus der Weisheit Gottes, dann sind wir verwirrt. Dann springen wir hin und her in den alten Bund, in das tausendjährige Reich, vielleicht sogar in die Ewigkeit. Unterscheidet Gott hier Heilszeiten? Das ist die Frage. Und was bedeuten diese unterschiedlichen Heilszeiten? Jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht und habe gedacht, wie könnten wir das am griffigsten darstellen, dass wir es sofort verstehen. Ich habe jetzt hier drei Personenkreise in der biblischen Prophetie gefunden, ausgemacht. Drei Personenkreise. Und zwar hier ist Gott mit seinem prophetischen Plan. Das ist das Erste, was wir erkennen. Dann sehen wir Juden. Dann sehen wir die Gemeinde und dann sehen wir Griechen oder Nationen. Drei Personenkreise. Mehr gibt es nicht. Juden, Nationen oder Griechen und die Gemeinde. Woher hast du das, Reinhold? Sehr gute Frage, vielen Dank dafür. 1. Korinther 10, 32. Hier sagt der Heilige Geist durch den Apostel Paulus, seid unanstößig sowohl für Juden als auch für Griechen als auch für die Gemeinde Gottes. Also, damit hat er alle Personen, alle Menschen dieser Welt angesprochen, der Paulus. Die Juden sind das irdische Volk Gottes. Sie sind momentan beiseite getan. Warum? Weil sie das Gnadenangebot Gottes nicht angenommen haben, den Messias verworfen haben. Momentan hat Gott die Regierungsgeschäfte mit seinem irdischen Volk beiseite getan. Die Zeit ist im Alten Testament und dann wieder, wenn wir weg sind, entrückt sind, nimmt Gott die Regierungsgeschäfte mit seinem irdischen Volk wieder auf. Erst dann. Momentan spielen die keine Rolle. Im tausendjährigen Reich, wenn der Messias kommt und das tausendjährige Reich aufrichtet. Wie sind denn die Juden entstanden? Ja klar, aus den Nationen nach der Sintflut. Aus den Nationen, ja, die wieder in Sünde gefallen sind, in abscheuliche Rebellion gegen den Schöpfergott, hat Gott den Abraham berufen aus Ur in Chaldäa. Und sein Enkel war dann Jakob und den hat er in Israel umbenannt, am Jabokfluss. Und so, seine Söhne waren 12 Söhne, das sind die 12 Stammväter. Und so hat Gott ein irdisches Volk herausgerufen im Alten Testament, im tausendjährigen Reich. Parallel zu den Nationen, die es immer gab. Die Gemeinde, wir sind nicht das irdische Volk wie die Juden, wir sind ein himmlisches Volk. Und wir sind bei Gott momentan im Fokus. Wir haben einen Bereich, die Zeit ist vom Pfingsten bis zur Entrückung. Jetzt sind wir im Fokus Gottes. Und unseres Herrn Jesus Christus und aller Engel. Wir sind momentan diejenige Personengruppe, an denen Gott aktiv arbeitet. Und jetzt müssen wir wissen, was ist denn der Plan Gottes für uns als Gemeinde? Nicht für Israel im Alten Testament, nicht für Israel im tausendjährigen Reich. Für uns heute, und das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Und aus dem Grunde müssen wir sensibel sein, für die Texte, die wir Gott in der Anbetung bringen, stimmen die mit Gottes Wort überein? Für uns heute als Gemeinde, verstehen wir, Geschwister, warum das so wichtig ist? Immer wieder sehen wir, ja, es geht um das irdische Volk eigentlich. Wir springen wieder zu den Juden und erwarten von Gott den irdischen Segen. Aber wir sind ein himmlisches Volk, unser Segen ist himmlisch. Wir sind eine ganz besondere Spezies. Und dann schließlich die Griechen oder das sind die Nationen ohne Gott zu allen Zeitaltern. Wann hat es begonnen? Seit dem Sündenfall. Nationen ohne Gott seit dem Sündenfall. Und welches Volk sind die? Sie sind das Volk Satans. Weil er ist der Gott dieser Welt, sagt uns die Heilige Schrift. Er ist der Fürst dieser Welt. Und entweder ist Gott dein Vater oder Satan. Eins von beiden. Es gibt dazwischen nichts. Wir sind versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich der Liebe seines Sohnes. Es gibt nichts anderes. Und wer glaubt, ja, er ist der Humanist, irgendwo dazwischen drin, er ist nicht ganz so gut und nicht ganz so schlecht, irgendwo kommt er schon durch. Und was sollte Gott gegen ihn haben eines Tages am Gerichtstag? Er hat keinen umgebracht und er ist als Baby getauft und so weiter. So, jetzt zu den Prioritäten. Was hat oberste Priorität in deinem Leben? Wonach muss sich alles andere ausrichten? Priorität Nummer uno. Was ist es in deinem Leben? Deine Selbstverwirklichung? Ja, liebe dich selbst. Gott liebt dich. Er möchte dir alles geben. Du brauchst es gar nicht aussprechen. Gott kennt deine Gedanken. Was du im Gedanken wünschst, möchte dir Gott schon geben. Umarme diese Welt. Liebe dich selbst. Verwirkliche dich selbst. Hört sich doch super an. Ist richtig klebrig. So süß. Aber Gott sagt, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Klar, gerade in unserer Zeit hat niemand Zeit, wenn er sie sich nicht nimmt. Ja, Adnan und Reinhold, ihr beide habt es gut, ihr habt immer Zeit. Ihr versteht es gar nicht, was das Leben alles fordert von uns. Ihr könnt es leicht reden. Ihr habt sonst nichts zu tun. An zwei Dingen können wir feststellen, was uns wirklich wichtig ist im Leben. An unserem Terminkalender und an unseren Kontoauszügen. Womit verbringst du deine Zeit und wofür gibst du dein Geld aus? Dann kennst du deine Prioritäten. Alles andere ist Selbsttäuschung. Wenn wir uns selbst richten, dann würde Gott uns nicht richten müssen. Wenn wir uns selbst prüfen, müsste Gott nicht uns in Prüfungen hineinkommen lassen. Prüfungen sind von Gott, für uns, das himmlische Volk. Jeder von uns hat ganz gewiss Aktivitäten, Notwendigkeiten und Beschäftigungen, die uns in Anspruch nehmen. Wir können den Geschwistern Ausreden servieren, aber Gott kannst du keine Ausreden servieren. Er kennt dein Herz. Ich liebe, sagt er, die mich lieben. Liebst du Gott oder liebst du dein Leben? Deine Selbstverwirklichung. Und Gott soll liefern. Was liebst du? Sollte Gott sein Wort, die Gemeinschaft der Heiligen, nicht ganz weit, ja ganz vorne stehen? Wenn es um die Gemeinde geht, darf es für uns nichts anderes geben als die Gemeinde. Wir sind die Versammlung der Heiligen. Wir sind die Kinder Gottes. Wir sind die Braut Christi. Paulus sagt im 2. Korinther 11, ich habe euch mit einem Mann verlobt, um ihm eine keusche Jungfrau zuzuführen. Stellt euch mal vor, die Rebekka in Haran, beim Onkel vom Jakob. Isaak oder Jakob schickt den Knecht nach Haran. Und er sagt ihm ganz genau, wie Gott ihm helfen wird, die richtige Frau aus dem Hause von Jakob in Haran herauszufinden. Und das ist interessant, ich würde jetzt den Rahmen sprengen, aber wie das abläuft, was Gott zu dem Knecht sagt, was die sagen wird, antworten wird auf seine Frage. Und er stellt die Frage und sie antwortet genau das. Und der Knecht weiß, das ist die von Gott erwählte. Und da haben wir die Rebekka. Und sie wird gefragt, möchtest du den Isaak, den Sohn von Jakob, heiraten? Und sie sagt ja. Und der Knecht sagt, dann pack deine Sachen, komm mit. Und dann eine lange Reise, vielleicht 1000 Kilometer. Zum Isaak. Und da war sie schon verlobt mit ihm. Das Heiratsversprechen war abgegeben. Sie hat nicht unterwegs in einer Herberge irgendeinen hübschen jungen Mann gesehen und gesagt, der wird mir aber auch gefallen. Da wäre sie eine Hure gewesen. Aus Gottes Sicht. Nein, sie ist mit dem Knecht Abrahams gereist, 1000 Kilometer. Und dann ist sie ihrem Bräutigam zugeführt worden, Isaak. Und dann ist die Hochzeit vollzogen worden. Geschwister, das ist ein Bild für uns. Wir sind auch unterwegs auf einer Reise, bis der Herr uns ins Haus des Vaters holt. Und dann wird die Hochzeit vollzogen. Amen. Bewahrst du dich als keusche Jungfrau? Bist du nur noch auf der Reise zu deinem Bräutigam? Als keusche Jungfrau enthältst du dich von allen Verlockungen, von allen Ablenkungen, von allem, was der Teufel, diese Welt und deine eigenen Triebe in den Weg stellen? Enthältst du dich? Sehnst du dich nach dem Bräutigam, der Vereinigung mit ihm? Galater 2,20: Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe nicht mehr. Meine alten Triebe, meine Selbstverwirklichung, die mich auf Abwege gebracht hat, die lebt nicht mehr. Die habe ich in den Tod gegeben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Wenn du nicht gestorben bist, hast du das Auferstehungsleben nicht. Sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dieser Gedanke, Leben für Leben, wird uns begleiten durch den Gottesdienst, durch die Botschaft, bis zum Adnan hin. Kolosser 3, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, was ist die Voraussetzung? Du bist mit Christus ans Kreuz gegangen, bist mit Christus gekreuzigt, du bist mit Christus gestorben. Und jetzt bist du auferweckt. Wenn das alte Leben nicht stirbt, kann kein neues Leben entstehen. Wenn du nun mit dem Christus auferweckt worden bist, was für ein herrliches Leben. Welche Auferstehungskraft. Wir wollen alle die Auferstehungskraft. Aber wir möchten es ohne Kreuz. Wir möchten unser altes Leben nicht hergeben. Wir halten fest, bis die Knöchel weiß werden. Krallen wir uns fest am Stuhl. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Orientierst du dich am Himmel, an unserem Herrn, am Vater, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Unser Leben ist mit Christus verborgen. Adnan hat uns letzten Sonntag gesagt, das ist für die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt haben. Aber wenn er in seiner Herrlichkeit offenbart wird, werden wir ebenfalls in seiner Herrlichkeit offenbart. Jetzt kommen wir zu Anbetung und Lobpreis. Zunächst einmal müssen wir verstehen, wozu wir Lobpreis machen. Lieder singen und Gott anbeten. Warum machen wir das? Ja klar, damit wir in Stimmung kommen. Ja, damit wir auf Betriebstemperatur kommen vor der Predigt. Emotional angetörnt werden. Dafür machen wir es doch, oder nicht? Der Max, wenn der Nei haut, dann haut es dich vom Stuhl hoch. Da kannst du nicht mehr sitzen bleiben. Dafür machen wir es doch, dass du in Stimmung kommst und das Blut in Wallung, damit wir uns gut fühlen, bei geschlossenen Augen das singen können, was wir immer schon gesungen haben. Geschwister, machen wir dafür das? Nein. 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 Auch hier sehen wir, dass wir immer wieder sehr gefährdet sind, das zu tun, was uns gut tut, unseren Gefühlen, was uns gefällt. Ja, Gott liebt dich. Er möchte dir alles geben. Umarme die Welt. Der einzige Kampf ist, deine Gedanken zu ändern, deinen Sinn zu erneuern, zu erkennen, dass Gott jetzt dir alles geben möchte. Verwirkliche dich nur selber. Auch hier sehen wir, dass wir immer wieder sehr gefährdet sind, das zu tun, was uns gut tut, was uns gefällt und in unseren Augen richtig ist. Aber was sagt das Wort Gottes? Dazu lesen wir folgende Schriftstellen. Galater 1,10. Rede ich denn jetzt Menschen zu Liebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Gott hat uns berufen, dich auch, dich, den Adnan und mich, Priester Gottes zu sein. Dein Gottesdienst ist, deinen Leib als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges, heiliges Opfer darzubringen. Was heißt es? Du lebst nur noch für ihn. Du willst Gott gefallen. und nicht mehr den Menschen. 1. Thessalonicher 2,4, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Schaut mal her, hier wird es beschrieben, was für eine Gnade das von Gott ist, dass er uns seine Pläne, wo die Engel hineinzuschauen, suchen. Das hat er uns offenbart, dem Leib Christi, der Versammlung, der Heiligen. Mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ob wir reden oder singen, wir wollen nicht Menschen gefallen, wir wollen Gott gefallen. Jetzt ist die Frage, wie will Gott angebetet werden? Wir wissen, dass es tausende von Meinungen dazu gibt. Viele orientieren sich dabei an den eigenen Vorstellungen darüber, was Gottesdienst, Lobpreis, Anbetung und Verkündigung betrifft. Jeder denkt, so wie wir vorhin gehört haben, jeder hat sich seinen eigenen Gott gemacht und denkt, Gott wird schon so denken, wie er denkt. Und das ist natürlich praktisch, weil der Gott, der denkt immer so, wie ich denke. Der Gott, der möchte immer das, was ich möchte, ist das praktisch. Und dann aus Gnade bin ich jetzt noch sein Kind und da wird er mir doch alles in den Hintern blasen, in der richtigen Körnung, was mir gut tun wird. Andere wiederum orientieren sich an irgendwelchen selbsternannten Aposteln, Propheten und sonstigen geistlichen Leitern. Da gibt es viele. Der Herr Jesus sagt, also wir haben jetzt am Freitag, waren wir Nachmittag Richtung Berg unterwegs und dann schreibt uns jemand, der einer der großen charismatischen Führer ist in der Szene, schreibt uns ja die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist möchte natürlich, dass jetzt diese Völker und Nationen sich bekehren. Der Teufel möchte das nicht. Ich frage mich nur, ich habe zum Adnan gesagt, ich frage mich nur, ob die nicht weiterlesen, wo er hat dann da die Hure Babylon in Offenbarung, die ganzen alle Nationen dieses mit Glutwein ihrer Hurerei tränken kann. Wenn die doch alle vorher schon Christen wären jetzt in unserer Zeit. Der andere schreibt, lasst uns jetzt das Reich Gottes in Besitz nehmen, das Jesus mit seinem kostbaren Blut erworben hat. Ach so. Dann habe ich ja alles falsch verstanden. Wir sollen jetzt das Reich Gottes in Besitz nehmen. Wir sollen jetzt herrschen, über die Politik, in die Politik gehen, Einfluss nehmen, sozialpolitisch aktiv sein, die Welt versöhnen. Und dann kommt der Prophet und sagt, der Herr Jesus hat zu mir gesprochen, mein Volk, ich sehe die Zerrissenheit meines Leibes, komm doch in die Ökumene und schau, was dich verbindet. Ja, die Ökumene entwickelt sich gerade zur Hure Babylon. Es ist für uns erstaunlich, wie das vor unseren Augen jetzt abläuft, was Gott vor tausenden von Jahren prophezeit hat. Wo sollen denn diese Massen, Nationen herkommen, die die Hure Babylon während der Trübsalzeit verführt, wenn jetzt alle gerettet werden? Jesus sagt in Lukas 7, glaube ich, wenn der Menschensohn kommen wird, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Sie heirateten, ließen sich heiraten. Ja. Und dann, sie haben ihr Leben gelebt ohne Gott, gottlos. Und dann schickt Gott das Gericht und nur 8 Menschen werden gerettet. Und die anderen Millionen werden vernichtet im Gericht. Und dann sagt der Herr Jesus, damit es ja klar ist, und es wird sein wie damals in Sodom und Gomorra. Ja, da sind eigentlich nur 3 Menschen gerettet worden und alle anderen sind vernichtet worden. Durchs Feuer, nicht durch Wasser diesmal, durch Feuer. Und wir glauben, wenn der Herr Jesus das sagt, dann glauben wir lieber dem Propheten, dem Falschen, der in Schafskleidern kommt, inwendig aber ein reißender Wolf ist. Schafskleidern, was bedeutet das? Du denkst, es ist einer von uns. Von uns heraus kommen die, sagt uns die Schrift. Nicht von irgendwoher, von uns, aus der Christenheit, aus der Kirche, aus der Gemeinde Jesu Christi kommen die mit solchen Verführungslehren und sagen das, was natürlich unserer alten Natur, unseren Begierden so wohltut. Viel schöner als wie da in Grafing, da hören wir immer bloß Buße und dein altes Leben ans Kreuz bringen. Und ach komm, geh weiter. Da habe ich immer erst was in der Zukunft im Himmel, ich weiß, ob es den überhaupt gibt. Warst du schon mal dort? Aber hier, da hören wir ganz was anderes. Aber was sagt Gott dazu? Lasst uns nachlesen. Kolosser 2,8: Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Sehen wir es, Geschwister? Seht zu. In Matthäus, in Markus sagt er: Seid nüchtern, wacht und betet. Jesus sagt: Simon, ich habe für dich gebetet, weil der Teufel begehrt, dich durchzusäbern wie Weizen. Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Geschwister, beten wir füreinander, dass unser Glaube nicht aufhört, dass wir sein Wort bewahren, dass wir seinen Namen nicht verleugnen. Und nun, was machen wir jetzt? Was ist jetzt die Lösung? Jetzt wissen wir all die Probleme. Und was machen wir jetzt? Jetzt stehen wir sauber da mit gewaschenem Hals. Es ist so klar und auch so einfach, wenn wir wirklich auf Gott und sein Wort achten. Die ganze Verwirrung bringt immer nur der Feind Gottes ins Spiel. Wenn wir ganz konsequent am Wort Gottes bleiben, dann ist es so klar und so einfach. Dann gibt es überhaupt keine Frage mehr. Da bleibt kein Raum mehr für irgendwelche Vermutungen. Johannes 4,23, hier redet Jesus: Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter, bist du ein wahrer Anbeter? Ja, ich möchte ein wahrer Anbeter sein. Den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Jetzt wissen wir es. Welche Anbeter will der Vater haben? Diejenigen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, aber und jetzt spricht er noch weiter im Vers 24, Johannes 4, 23, 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, jetzt stehe ich aber sauber da, jetzt weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Was heißt denn das? Muss ich jetzt in Zungen plappern? In Sprachen reden? Im Geist? Nein. Jetzt mag mancher fragen, was da gemeint sei. Was heißt es denn, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Vielleicht fragst du dich auch, was heißt es? Es bedeutet ganz einfach, dass wir durch Gottes Geist geleitet Gott mit seinem Wort anbeten. Was ist die Wahrheit? Mein Wort ist die Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Geschwister, das wird noch zum Anstoß werden. Ist da und dort schon Anstoß. In der ACK, Arbeitskreis Christlicher Kirchen, kannst du keine Anstellung mehr bekommen, wenn du nicht ökumenisch tickst. Ja, so weit sind wir schon. Wir werden noch nicht verfolgt als sture Fundamentalisten. Aber Gottes Wort ist die Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit, das Wort Gottes. Und wir haben ja verschiedene vier Führungsströmungen. Eine der ganz wichtigen ist diese Bibelkritik der liberalen Evangelikalen, diese Bibelkritik. Das ist alles symbolisch. Ja, aber wenn Adam nicht wirklich real existiert hat und Eva, dann ist der Sündenfall ja hinfällig. Was soll dann das Kreuz überhaupt? Das verstehen wir. Wenn die ganze Schöpfungsgeschichte jetzt plötzlich nicht mehr stimmt und Adam nur symbolisch für unser irdisches Wesen steht und das Ganze gar nicht passiert ist, dann brauchen wir das Kreuz nicht mehr. Das ist subtil und brutal. Das bedeutet, dass wir durch Gottes Geist geleitet Gott mit seinem Wort anbeten. Das ist interessant, wenn du die Psalmen Davids studierst, dann wirst du immer sehen, dass er Gottes Wort entgegengebracht hat. Das, was er von Gott vernommen hat, das hat er in den Psalmen immer entgegengebracht. Und das ist, was wie Gott angebetet werden möchte. Mit seinem Wort. Aber mit seinem Wort für unsere Heilszeit, für die Gemeinde. Nicht mit seinem Wort aus dem Alten Bund. Nicht mit seinem Wort aus dem Tausendjährigen Reich. Mit seinem Wort für die Gemeinde. Und es gibt eine Lehre für die Gemeinde. Apostelgeschichte 2, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, im Gebet, im Brotbrechen. Es gibt eine Lehre für die Gemeinde und die steht in den Apostelbriefen, wo Jesus Christus insbesondere durch Paulus uns gesagt hat, was für uns gültig ist. Das ganze Wort ist der Ratschluss Gottes. Keine Frage ist uns gegeben zur Zurechtweisung und so weiter, zur Lehre und so weiter. Aber wenn wir über die Lehre für die Gemeinde reden, was für uns gilt, dann brauchen wir die Lehrbriefe, die Lehre Jesu Christi in den Briefen der Apostel. Wenn wir also Gott mit unseren Liedern bitten, danken und anbeten, dann auf Basis dessen, was uns als Gemeinde verheißen ist. Nicht was dem irdischen Volk im Alten Bund. Gott sagt doch, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, oder? Sondern wird ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Was meint Gott? Ja, weil wir sein Wort zu ihm beten, ihn bitten, ihm danken mit seinem Wort. Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren. Sein Wort soll zu Gott zurückkehren. Das ist, was wir Gott darbringen. Sein Wort, damit es nicht leer zurückkommt, sondern in uns Frucht bringt. Weil es durch unsere Herzen Gott in Liebe dargebracht wird. Dann bringt es Frucht, dann wird es nicht leer zurückkehren. Wenn wir also Gott mit unseren Liedern bitten, danken und anbeten, dann auf Basis dessen, was uns als Gemeinde verheißen ist, nicht als Juden, als Gemeinde verheißen ist, nicht was dem irdischen Volk im Alten Bund oder im tausendjährigen Reich verheißen ist. Geschwister, ich hoffe, dass das ein für alle Mal jetzt bei uns allen sitzt. Das sind die Inhalte unserer Liedtexte. Daran müssen wir uns ausrichten. 2. Thessalonicher 2,13, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern natürlich, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Adnan.
Ja, Geschwister, da haben wir gehört von Reinhold, wir sind gefährdet. Immer, wenn wir nicht im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten. Wir haben am Freitag zwei Themen gehabt. Da habt ihr das schon, glaube ich, in WhatsApp und auch per E-Mail gehört. Die Botschaft von heute und die Botschaften allgemein sind nicht in erster Linie an die Gruppe der Griechen, also an die Gottlosen gerichtet. Die Botschaft hier in der Gemeinde, das ist die Versammlung der Heiligen, der Kinder Gottes. Und ist auch nicht an die Juden, an die Religiösen gerichtet. Für sie ist das Wort Gottes, die Wahrheit, ein Ärgernis. Auch nicht. Sondern nur an die Berufenen und Auserwählten. Also an uns gerichtet, weil wir natürlich schon mal gehört haben, naja, wir sind die Gemeinde, wir sind die Braut Christi, wir sind der Leib Christi, wir sind die Geheiligten oder die Heiligen, wir sind die Erben Gottes, die Miterben. Aber wenn wir nicht in Wort bleiben und immer wieder uns das verinnerlichen, dann passiert sehr schnell, dass wir uns der Welt gleich machen. Auf einmal wissen wir nicht mehr, was wir singen. Warum? Weil unser Triebe, unser Fleisch, das Gegenteil wünscht, was der Geist will. Hat Reinhold gesagt, ja, ist natürlich schön, wenn ich die Lieder, die ich kenne, mit geschlossenen Augen mit der gleichen Musik mal singen kann und ich schwebe im 7. Himmel. Aber prüfet immer. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema, was wir auch bei unserem geistlichen Austausch hatten. Errettet. Ja, er ist errettet, hat den Heiligen Geist, ist jetzt ein Kind Gottes. Wir haben schon letzten Sonntag die Botschaft gehabt und da fangen wir an. Die Botschaft des letzten Sonntags hatte den Titel, wie wirst du errettet? Ja, wie kann es sein, dass wir nochmal Sonntag drauf Ähnliches predigen. Dort haben wir erfahren, dass die allermeisten glauben, deshalb Christen zu sein und vielleicht sogar Schritt weiter Kinder Gottes. Das wissen nicht alle, die meinen, die wären Christen, dass sie auch Kinder Gottes sind. Aber gehen wir einen Schritt weiter, vielleicht sogar meinen, wir sind Kinder Gottes, weil sie als Baby christliche Eltern von einem besonderen Priester mit Wasser besprengt wurden oder weil sie Ja zu Jesus gesagt haben und ihn als Erlöser angenommen haben. Oder weil sie ordentliche Menschen sind und nichts Böses getan haben. Ganz besonders und ganz wichtig ist, die mittlere Gruppe zum Beispiel Ja zu Jesus gesagt haben, ihn als Erlöser angenommen haben. Das ist grundsätzlich richtig. Ist es aber ausreichend, Ja zu sagen und Jesus als Erlöser? Der Satan ist so raffiniert. Er nimmt alles, was richtig ist, lässt nur das eine weg, damit du weiter auf dem falschen Dampfer bist. Jetzt werden wir sehen, warum das nicht ausreicht, Ja zu sagen und Jesus Christus als Erlöser anzunehmen. Viele Menschen wurden von ihrem Missionar bewusst oder unbewusst verführt und betrogen, mit der Folge, dass auf sie keine Wohnung im Himmel, sondern die Hölle wartet. Ja, wie? Er hat gesagt, Ja zu Jesus, ich nehme dich als Erlöser an und jetzt wartet die Wohnung auf mich im Himmel. Nein, wenn das alles ist, da wartet die Hölle auf dich. Wie? Ja, da bin ich betrogen und belogen worden. Aber wenn das stimmt, dann ist es so. Schauen wir uns das an. Du lebst das ganze Leben und du meinst, die Wohnung im Himmel wartet auf mich. Und da haben wir uns unterhalten und haben das eine Wort rausgenommen aus der Botschaft. Nicht eine schöne Wohnung im Himmel, sondern ein Grillplatz in der Hölle. Da haben wir gesagt, das lass mal vielleicht, da versteht der eine oder andere diesen Humor nicht. Aber das ist ja kein Witz. Das ist grausam. Einer lebt hier nach wie vor sein Leben mit der Vorstellung, er marschiert jetzt automatisch, egal was da passiert, wenn er nicht mehr da ist, wacht er auf und hat er seine Wohnung im Himmel. Und dann wacht er woanders auf. Die Lieblingsstelle dieser Verführer ist Johannes 3, 36, wir können auch 3, 16 nehmen. Da gibt es so viele Bibelstellen, wie diese sogenannten Missionare, die Menschen verführen und der Herr sagt, und wenn möglich und womöglich auch die Auserwählten zu verführen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. So steht schwarz auf weiß. Glaubst du an den Sohn? Ja, dann hast du ein ewiges Leben. Wenn das so einfach ist, dann habe ich ein ewiges Leben. Und es kann passieren, dass wir schon mal was anderes gewusst haben, weil die Schrift was anderes sagt oder mehr sagt. Aber weil wir immer wieder sowas hören, dann denken wir, das reicht doch, ich glaube an den Sohn und dann habe ich ein ewiges Leben. Geschwister, das ist gewiss das Wort Gottes. Wenn wir nachschlagen, Johannes 3, 36, da kann man auch gar nichts sagen, dagegen sagen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Gestern habe ich so nebenbei auch einen Film im Fernseher angeschaut, da wird auch die Bibelstelle, also das ist völlig ein weltlicher Film, nicht mal über die Bibel oder so, und da wird von einem Verbrecher das Wort zitiert, kommt her, all die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann wird es nie weiter gesagt. Ja, das ist doch nett. Und deshalb ist er zu Jesus gegangen. Der raucht sein Zeug immer noch zwar und bringt die Leute auch um und so weiter, aber er ist zu Jesus gekommen. Wenn das nur so ist, kommt zu Jesus, ja, ich bin zu Jesus gegangen, sagt er, das langt. wenn wir den Rest nicht hören wollen. Also, das ist gewiss, das Wort Gottes wird allerdings sofort zu einer Halbwahrheit, ja zu einer Lüge. Das Wort Gottes wird zu einer Lüge, wenn der Rest des Verses unterschlagen wird. Was ist die Halbwahrheit? Ja, das ist die Hälfte der Wahrheit. Das ist ja nichts anderes. Nur die Hälfte. Der Herr sagt was und mittendrin sagt, stopp, jetzt will ich nicht mehr hören. Das ist doch, ich muss den ganzen Satz dir sagen, wenn du die Hälfte nimmst, dann stimmt das nicht mehr. Lesen wir den Rest. Johannes 3, 36. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Ach so. Ich dachte nur, wer an den Sohn glaubt. Wenn ich sage, ich glaube an den Sohn, dann langt es. Ja, was glaubst du von dem Sohn? Weißt du, was er überhaupt gesagt hat? Nö. Aber er hat mir gesagt, gerade, wenn du an den Sohn glaubst, dann kommst du nicht mehr und sagst, ja, dann glaube ich an den Sohn halt. Ist doch ganz einfach. Ja, wie willst du gehorchen, wenn du nicht weißt, was er dir sagt? Wer mich liebt, tut, was ich sage. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht und wenn du nicht weißt, was er sagt, dann kannst du auch nicht gehorchen. Es ist einfach unvorstellbar raffiniert von dem Satan, wie er die Menschen verführt. Ja, du brauchst nur zu glauben. Und deshalb warnt auch der Apostel Jakobus in seinem Brief, Glaube alleine, ohne zu wissen, was der Wille Gottes ist, um den Willen Gottes zu tun, bringt dir gar nichts. Weil das, was du tust, was Gott für dich vorgesehen hat, das ist die Frucht in deinem Leben. Das sind die Werke des Glaubens. Deshalb sagt er, der Glaube ohne Werke ist tot. Da bringt dir der Glauben an den Sohn nicht, da bringt dir der Glauben an den Vater nicht, da bringt dir der Glaube überhaupt nichts. Warum? Weil du einfach toten Glauben hast. Und du kannst gar keine Werke des Glaubens vollbringen, weil du gar nicht weißt, was du geglaubt hast. Der Satan macht die Menschen so blöd im Kopf, dass sie etwas glauben, was sie gar nicht gehört haben. Nur eine Hülse haben sie gehört. Glaubst du? Ja, ich glaube. Ja, was hast du geglaubt jetzt? Ach so. Ja, was du gerade gesagt hast. Ja, an den Sohn hast du gesagt. Gell? Ja, an den Sohn. Wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gehorchen. Natürlich, du wirst nicht gehorchen, ohne zu glauben. Der erste Schritt musst du glauben. Aber der zweite Schritt ist gehorchen. Du kannst nicht gehorchen, wenn du nicht weißt, was du geglaubt hast. Das heißt, es hilft niemandem etwas, an den Sohn oder an den Gott, den Vater zu glauben, wenn man nicht auch tut, was der Sohn und was Gott, der Vater sagen. Weil man weiterhin nach dem eigenen Willen lebt und nicht nach dem Willen des Vaters. Ja, wenn ich nicht weiß, was der Wille des Vaters ist, dann kann ich auch nicht nach seinem Willen leben. Ich kann nicht mal sagen, ich glaube das, was du sagst. Und ich will auch so leben, wie du sagst. Deshalb ist dieser sogenannte Missionar ist ein Betrüger, bewusst oder unbewusst. Warum? Weil er den Menschen sagt, ja, du glaubst das, oder? Sagt ja, aber er sagt ihm nicht was. Du musst ihm doch sagen, was er glauben soll. Gott, ja, alle nennen Gott. Die ganze Welt hat einen Gott. Jeder hat einen Gott, jeder hat einen Gott. Jeder bastelt seinen Gott für sich. Ob der jetzt religiös oder denkt an Gott im Himmel oder im fünften Stock oder im Auto oder was weiß ich, ihr alle nennen das Gott. Aber es ist entscheidend zu wissen, was sagt dieser Gott? Was du glaubst, was glaubst du? Ich muss was hören, was der sagt. Du musst mir was sagen, dann kann ich es hören. Und dann kann ich dir glauben oder nicht glauben. Ja, ich glaube es dir. Ich glaube Gott. Ich glaube an Gott, das heißt, ich glaube Gott. Das ist nichts anderes. Aber es wird so mystisch gemacht, dass der Mensch so blöd ist im Kopf. Und das müssen wir immer wieder wiederholen, weil immer wieder vorkommt, dass wir auf einmal wegkommen von dem klaren, einfachen Weg. Was Reinhold vorhin gesagt hat, es ist doch so einfach. Aber lass uns doch mal wissen, ich kann doch nichts glauben, wenn ich nichts gehört habe. Ich glaube alles, was du gesagt hast. Ja, ich habe noch nichts gesagt, beziehungsweise die haben dir doch gar nichts erzählt. Na, nein, da kommen wir da drauf. Warum erzählen sie dir das nicht? damit du nicht den wahren Gott kennst. Das ist der Grund. Warum? Weil sie Diener des Satans sind. Die wollen nicht, dass du den wahren Gott kennst und ihm glaubst. Nur irgendwas Gott. Ja, welchen Gott? Der Satan ist auch ein Gott. Du sagst Gott, du sagst Jesus, deshalb wird gewarnt vor dem falschen Jesus, vor dem falschen Gott, vor dem falschen Geist, den Heiligen Geist, dieser falsche Geist, sagen Jesus, der falsche Jesus, sagen Christus, der falsche Christus, sagen Evangelium, der falsche Evangelium. Ja, das sieht man völlig verrückt. Ja, das ist nicht von mir. Die Warnung kommt aus Schrift. Der Apostel Paulus sagt immer wieder. Aber wie bist du unterscheiden, wenn er sagt, ja, Jesus, Herr, Herr. Wenn du nicht weißt, was sagt der wahre Jesus und was sagt der falsche Jesus? Deshalb ermahnt uns der Herr, in seinem Wort zu bleiben, in seinem Wort zu bleiben. Wie können wir es wissen? Die erste Frage war von Reinhold heute. Wie können wir wissen, was Gott will? In seinem Wort. Nicht, was der Missionar oder was der Prediger oder was der besonders Gesalbte gesagt hat. Weil die meisten sowieso falsche sind. Also ich muss immer prüfen. Und was wir hier sagen, müssen wir auch prüfen. Wir müssen uns gegenseitig korrigieren. Deshalb sollen wir auch nichts hier sagen, was nicht in der Schrift ist. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Nur im Wort bleiben. Nicht im Wort von irgendjemandem, im Wort bleiben. Der Bund Gottes mit uns basiert auf dem Prinzip Leben für Leben. Das müssen wir immer wieder dran denken. Bist du ein Kind Gottes? Ja, wenn ja, dann hast du einen Bund mit Gott geschlossen. Wie? Das wissen wir. Das müssen wir nur wiederholen, ganz vereinfacht. Der Preis, den du bezahlen musst, ist das, dass du dein Leben aufgibst und nicht mehr nach deinem, sondern nach Gottes Willen für dich lebst. Der Glaube ist ein Gnadengeschenk. Jetzt könnte man sagen, was Reinhold gesagt hat, ja, wie kriegst du die Kurve hin? Natürlich, nett wieder mit seinem Humor gesagt, da braucht man keine Kurve hinzubekommen. Das ist sehr einfach in der Schrift und unzählig erwähnt, wird wiederholt, dass der Letzte, der die Wahrheit liebt, das Wort Gottes liebt, begreift. Ein Gnadengeschenk, ein Geschenk ist geschenkt, da musst du nicht bezahlen. Warum? Ja, weil wir als verlorene Sünder, wir haben nichts anderes verdient, außer den Tod. Aber die Liebe Gottes hat uns ermöglicht, gerecht vor ihm zu stehen. Und der Preis hat unser Herr Jesus Christus mit seinem kostbaren Blut bezahlt. Und deshalb ist das Glaubensgeschenk ein Gnadengeschenk. Es ist kostenlos. Ich biete dir die Gerechtigkeit an, dass du reingewaschen wirst von deinen Sünden, dass du die Möglichkeit hast, mein Kind zu werden. Aber dann sagt Gott, wenn du mein Kind aber sein willst, wenn du glaubst, dass du ein verlorener Sünder bist und dass ich meinen Sohn für dich geopfert habe, der nie eine Sünde kannte, damit du die Möglichkeit hast, mein Kind zu werden, dann musst du aber seinem Beispiel folgen. Dann kannst du mein Kind werden. Wie? Indem du dein altes Leben aufgibst. Stirbt. Dann gebe ich dir ein neues Leben. Bist du bereit, dein altes Leben ans Kreuz zu bringen? Dann gebe ich dir ein viel besseres Leben. Ein himmlisches Leben. Bist du bereit? Wenn einer dir das nicht sagt, dann hast du dein altes Leben nicht aufgegeben und hast auch kein neues Leben bekommen. Du kannst jetzt rumplappern, das ganze Leben, ich bin ein Kind Gottes. Da bist du aber nicht. Warum? Weil du kein neues Leben empfangen hast, das dich als Kind Gottes ausmacht. Ja, ich sage Herr und renne hin und mach mit Purzelbaum und was weiß ich. Es bringt dir alles nicht so. Ohne neues Leben bist du nicht ein Kind Gottes. Du kannst behaupten, was du willst. Du kannst dich aus dir heraus nicht ein Kind Gottes machen. Das ist das Werk Gottes. Und die Voraussetzung ist, du musst ein altes Leben begraben. Mit ihm dann auferstehen. Das Alte ablegen und das Neue anziehen. Dann bist du ein Kind Gottes. Und wer dir das nicht sagt, ist ein Betrüger. Bewusst oder unbewusst. Er hat dich betrogen. Vielleicht ist er auch Betrogener. Aber da müssen wir wissen immer. So, jetzt aber die nächste. Also müssen wir uns, Geschwister, immer im Kopf behalten. Der Bund mit Gott ist Leben für Leben. Dein altes Leben ist weg, kriegst du neues Leben. Ist dein altes Leben nicht weg, hast du kein neues Leben. Du kannst dich nennen, wie du willst. Du kannst sagen, ich habe den Heiligen Geist, ich habe den Heiligen Schein. Es bringt alles nichts, nur Unfug. Ist nur Unfug. Solange du dein altes Leben nie abgegeben hast, nie gestorben, hast du kein neues Leben empfangen. Jetzt hast du ein neues Leben empfangen. Jetzt bist du frei von allen Betrügern. Jetzt kann dich keiner mehr betrügen. Jetzt kann nur eins passieren, dass du selber zu Betrüger wirst. Da müssen wir auch aufpassen. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Und ich bin vom Neuen geboren, ich habe ein neues Leben. Und Gott hat mir auch als Siegel seinen Heiligen Geist mir aufgedrückt. Jetzt gehört zu mir. Sein Siegel gehört zu mir als Anzahlung. So. Lebst du aber so jetzt, dass du dein altes Leben nicht mehr hast? Oder du hast versucht oder hast gemeint, du kannst Gott überlisten und sagen, ja, Leben für Leben. Mein altes Leben ist weg, jetzt kriege ich ein neues Leben. Und er gibt dir auch dafür als Anzahlung seinen Geist, Geist der Kindschaft. Und drehst dich um und vergisst, wie du ausgesehen hast vorher und lebst du weiter so. Du hast versprochen, der Preis bezahle ich. Er hat dir gesagt, pass auf, der Preis ist, du gibst dein altes Leben auf und du kriegst ein neues Leben. Ja, versprochen, ich gehe den Bund ein. Kriegst ein Siegel, wie in der Wohnung. Du willst eine Wohnung kaufen? Sag ja, du kriegst die Wohnung, mach mal einen Vertrag, da kommt ein Notarsiegel drauf. Jetzt gehst du raus und zahlst du den Preis nicht. Betrüger. Beim Notar war noch alles okay, da war keine Betrügerei, da hast du geschafft. Andere Leute verkaufen vielleicht die Wohnung ohne Notar, das sind schon Betrüger. Du sagst, es kostet nicht, gib mir die Provision, da hast du die Wohnung. Da haben wir schon mal das Beispiel von Reinhold gehört. Aber jetzt bist du mal beim Notar und du bist nicht betrogen worden. Aber wenn du jetzt den Preis nicht bezahlst, was du versprochen hast, du bist diesen Bund oder diesen Deal oder was weiß ich, eingegangen, freiwillig, da hat dich keiner gezwungen, zahlst aber den Preis nicht. Jetzt bist du ein Betrüger. Also Geschwister, lasst uns nicht betrügen und lasst uns auch nicht zu Betrügern werden. Lasst uns auch nicht zu Betrügern werden, wenn wir den anderen was Nettes sagen wollen. Ja, komm zu Jesus, sag nur ja. Er wird dein Erlöser sein. Er wird deine Sünden. Er kann ja sagen, wenn er sein altes Leben nicht aufgibt und eine Entscheidung trifft, wenn ich bereit bin, ja zu sagen, dann habe ich nichts mehr zu melden. Es gibt nicht mehr ich will. Du sollst das Wort ich will nicht mehr in den Mund nehmen. Das gibt's nicht. Sondern dem Beispiel des erstgeborenen Sohnes Gottes folgen. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Ja, ich will gehen und ich will kommen und ich will und ich will und ich will. Gibt es nicht. Es gibt nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Wozu beten wir? Wozu hat uns der Herr gelehrt zu beten? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Jeden Sonntag dein Wille. Damit wir das leben. In Lukas 9, 24 lesen wir, denn wer sein Leben retten will, gemeint hier das alte Leben, willst du behalten, so wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Gott sagt in seinem Wort, kurz zusammengefasst nochmal, wenn du bereit bist, diesen Preis zu bezahlen, Leben für Leben, also dein altes Leben zu verlieren, dann bekommst du das neue Leben von mir, welches ich mit dem Geist der Kindschaft als Anzahlung für das himmlische Erbe und deine Wohnung im Himmel versiegele. Mein Bund lautet Leben für Leben. Mein Siegel dieses Bundes ist der Geist der Kindschaft als Anzahlung. Das ist einfach. Aber wir müssen in dem Wort bleiben und aufpassen. Es gibt nicht mehr ich will. Naja, ich habe heute keine Lust, in Gottesdienst zu kommen oder in die Versammlung der Heiligen. Mei, was ist denn das für eine Versammlung? Eine andere Versammlung vielleicht vom Kegelverein wäre vielleicht lustiger, da gehe ich lieber hin. Ja, hast du zu bestimmen? Oder ich möchte das eine machen heute und das andere machen. Ja, das gefällt mir so gut, das will ich gerne machen. Du musst ja alles prüfen, was dein Wille ist. Wir haben vorhin das Lied gehabt, Herr, du siehst mein Verlangen. Da habe ich Reinhold gesagt, natürlich, Schütte. Und da wird er sagen, wenn dein Verlangen entsprechend seinem Verlangen ist, wird er sagen, braves Kind. Und wenn er sieht, dass dein Verlangen nicht seinem Verlangen entspricht, wird er sagen, du Sauhund, ich sehe dein Verlangen. Du siehst mein Verlangen. Und deshalb müssen wir, auch wenn wir das singen, du siehst mein Verlangen. Aber das ist nicht immer dein Verlangen, entspricht nicht deinem Verlangen. Er sieht schon unser Verlangen. Gott prüft unser Herz und unsere Gedanken. Die Sinne unseres Herzens, er weiß alles. Das ist nicht automatisch, du siehst mein Verlangen. Nicht, dass wir uns einbilden, ja, was, du siehst mein Verlangen, du wirst schon erfüllen. Erfüllen? Wird das Schweinereien sind, wird das erfüllen? Wenn wir diese Verführer, und da haben wir nicht wenig mit diesen Verführern zu tun. Wir kommen immer wieder, leider Gottes, in Kontakt. Und die Gefahr ist natürlich, und deshalb ist nochmal, die Botschaften sind nicht an die Griechen gerichtet, an die Gottlosen, nicht an die Religiösen gerichtet, sondern in erster Linie an uns gerichtet. Und wenn wir jemanden sagen, glaubst du an Gott? Ja, da bist du ein Kind Gottes, du hast den Heiligen Geist, bist vom Neuen geboren. Dann sind wir genauso Betrüger. Jetzt können wir sagen, ja, Betrüger bin ich, bewusst oder unbewusst. Ja, dann unterscheiden wir das. Wenn wir diese Verführer mit der kostlosen Errettung fragen, warum sie den Menschen den Preis der Errettung verschweigen. Das ist doch interessant. Und viele dieser Verführer, die kennen sich wirklich so gut in dem Wort Gottes aus. Wie der Satan natürlich in etwa. Der Satan kennt sich natürlich am allerbesten aus. Ist ja klar. So gut wie der Satan das Wort Gottes, das geschriebene, vollkommene, offenbarte Wort Gottes, kennt kein Mensch. Nur für ihn ist das kein Geist und Leben, sondern Wissen. Wissensbibliothek. Besser als jeder Computer. Und trotzdem verschweigen sie den Menschen den Preis der Errettung. Und ich habe nicht nur einmal gefragt, warum verschweigst du das denn? Warum sie den Menschen den Preis der Errettung verschweigen? Dann stellt sich heraus, dass wir es mit folgender Argumentation zu tun haben. Und es ist einhellig, gell? Alle sagen die gleiche Antwort. Ist es ein Zufall? Nein. Sicher nicht. Warum? Weil der gleiche Geist dahinter steckt. Deshalb kommt die gleiche Antwort. Die haben sich nie abgestimmt. Alle geben die gleiche Antwort, erstaunlicherweise. Und doch nicht, weil der gleiche Geist dahinter steckt. Was sagen sie? Diese Verführer sagen, es sei doch nicht klug oder nicht lieb. Das ist keine Liebe. Den Menschen gleich am Anfang die ganze Wahrheit zu sagen, dass sie noch nicht in der Lage sind, diese Wahrheit zu ertragen. Ob wir wollen oder nicht, heute habe ich auch mal so einen Satz bekommen, ohne dass ich die Botschaft jetzt angefangen habe. Naja, vielleicht sollten wir die Wahrheit nie ganz sagen, am Anfang. Aha. Klingt sehr menschlich gesehen nachvollziehbar. Was sagt aber der Herr dazu? Ich weiß nicht, ob der Reinhold mir das rausgeschnitten hat. Wahrscheinlich schon, dann sage ich das. So. Da habe ich die Bibelstelle. Das ist eine ganz tolle Stelle, glaube ich, Lukas 14 war das. Hat mir weggeschnitten. Aber es hilft ja nichts. Es ist ja nicht so, weil das klingt logisch. Der eine oder andere nickt mit dem Kopf. Ja, wenn du ihm das gleich die Wahrheit sagst, Leben für Leben, dann haut er ab. Und du bist richtig ein Törichter, eigentlich ein bekloppter Mensch, weil du die Menschen nur verjagst. Lass sie doch kommen erstmal. Die sagen sowieso nachher auch nichts. Also nicht nur das erste Mal, weil die Verführer genauso weiterleben, bis sie ihr Ende erfahren. Aber der Herr sagt weit und breit nicht nur an einer Stelle. Er vergleicht es mit dem Turmbau, vergleicht es mit einem, der Krieg anfängt. Und dann sagt er so, und wenn du genauso mir nachfolgen willst, sage nie ja. Fang gar nicht an, den Weg mit mir zu gehen, bevor du dich hinsetzt und prüfst, ob du bereit bist, diesen Preis zu bezahlen. Das sage ich nicht ich, das sagt der Herr. Warum? Weil du eh nichts kriegst. Er sagt, du musst dein Leben verlieren um meinetwillen. Dein altes Leben musst du hassen. Hassen, verlieren, nichts mehr. Sonst kannst du nicht mein Jünger sein. Du musst dich jeden Tag verleugnen, dein Kreuz auf dich nehmen und mir nachfolgen. Sonst kannst du gar nicht anfangen. Und vorher bitte ich ja nicht nachher. Vorher. Weil wenn du nachher bekommst, hast du eh nichts. Du sagst, ja, ich lasse mich auf einen Deal ein. Aber was ist da drin, weiß ich nicht. Ja, worauf dich hast du dich eingelassen? Also diese Verführer machen die Menschen zu Deppen auch noch zusätzlich. Gell? Die sind so verrückt. Die lassen sich auf irgendwas ein. Du sagst, ja, und der weiß nicht, worauf sie eingelassen hat. Und deshalb kann er auch nichts erfüllen. Und der Herr sagt ganz eindeutig, wenn dein altes Leben nicht stirbt, bekommst du kein neues Leben. Ja, aber er hat gesagt, ich bin jetzt Kind Gottes, ich habe den Heiligen Geist. Ja, dann gehst du ihm jetzt am Tag des Gerichts, wenn du nicht mehr da bist und aufwachst und irgendwo eben, aber sitzt du auf einem Grillplatz in der Hölle und nicht in der Wohnung im Himmel, kannst du ihm sagen, hey, du hast mir doch versprochen, er hockt eh neben dir. Da kannst du mit ihm reden. Aber bitte lasst uns nicht verführen, dass jemand uns das sagt und dass wir jemanden selber das sagen, unterschlagen. Es bringt doch nichts. Wenn das alte Leben nicht weg ist, nicht gestorben ist, bekommen wir kein neues Leben. Wie können das hat mit menschlicher Weisheit nichts zu tun, die Torheit vor Gott ist. Das muss für uns einmal für alle mal klar sein. Aber ich denke, wir werden das immer wieder wiederholen müssen. Diese Verführer sind in aller Regel aus weltlicher Sicht erfolgreicher natürlich als die Verkündiger der Wahrheit, weil sie den Menschen versprechen, das ewige Leben und die Wohnung im Himmel kostenlos zu bekommen. Höchstens eine kleine Provision für den Vermittler ist regelmäßig fällig. Das ist sehr angenehm. Du brauchst nicht zu zahlen, du kriegst es umsonst. Ja klar. Sonst muss ich auf alles, was ich will, verzichten. Gibt es nicht mehr. Ich muss mich verleugnen, selbst verleugnen. Jeden Tag neu und mein Kreuz auf mich nehmen. Ja, ich glaube eh sowieso nicht. Nur an irgendwas. Wir waren am Freitag am Farnpoint unter dem Gipfelkreuz, da standen zwei junge Damen da und Reinhold hat gefragt, glaubt ihr, dass es an einen Schöpfer gibt? Oder glaubt ihr so an Urknalltheorien? Ja, eher an das, Urknalltheorie. Ich sage, also gibt es keinen Gott, keinen Schöpfer? Ja, vielleicht gibt es irgendwas. Aber die Hauptsache, wir entscheiden weiterhin. Was uns der Paulus in dem Römerbrief schön beschreibt. Der Mensch möchte niemanden über sich haben, keine Autorität. Das sind die falschen Apostel, die falschen Lehrer und die falschen Propheten, die das Wort Gottes so verkürzen und verdrehen, dass es den Menschen gefällt. Erzählen, was den Menschen gefällt. Und ob sie das bewusst oder unbewusst sagen. Die unbewusst sagen, und wenn du jemanden aufklärst und er liebt die Wahrheit, ne? Wenn einer jemanden verführt hat und er liebt die Wahrheit und du klärst ihn auf, dann wird er umkehren. Wenn er die Wahrheit nicht liebt, dann ist er ein, Anführungszeichen, Religiöser, der beschimpft dich sogar. Und wenn einer bewusst die Menschen verführt und er wusste auch die Wahrheit und er sagt das weiter, weil er mehr die Welt liebt als Gott, das verschafft uns Zuspruch. Da laufen die Leute uns hinterher, wenn wir sagen, was sie gerne hören wollen. Das hat auch der Apostel Paulus und die anderen Apostel und der Herr Jesus Christus alle auch uns mitgeteilt und selbst erlebt. Ja, mich wollt ihr nicht hören. Ihr hört euch welche, die euch das erzählen, wonach die Ohren jucken, es euch gefällt. Da geht ihr gerne hin, die Wahrheit nicht. Aber wir wissen, es sind wenige, die berufen auserwählt sind, die die Wahrheit lieben. Ja, wollen wir eigentlich festhalten, wie Reinhold uns am Anfang gesagt hat, festhalten an der Wahrheit, im Wort bleiben, kleine Herde mit keiner Kraft, aber du hast das Wort bewahrt, oder wollen wir lieber unser Fleisch befriedigen, so viele Menschen, viele klatschen und viele kommen zu uns. Warum willst du das? Nur weil deine fleischlichen Triebe vielleicht wollen. Und wenn du deine fleischlichen Triebe getötet hast, dann brauchst du das nicht mehr. Du sagst das Wort Gottes ganz getreu und wenn einer, und keiner, der sagt, ich baue die Gemeinde, habe mir auch Reinhold erzählt von irgendeiner Zeitschrift, will ich jetzt den Namen nicht erwähnen, was da dort auch an Sachen passiert sind, jetzt auf der anderen Seite vom Atlantik und auch hier bei uns in Deutschland, Sachen, ja, wie bauen die Gemeinde, wie bauen die Gemeinde, wir bauen keine Gemeinde. Jesus sagt, unser Herr Jesus Christus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Wir bauen keine Gemeinde, wir können mitarbeiten. Lass uns gebrauchen. Seid nicht anstößig gegenüber der Juden, gegenüber der Griechen und auch gegenüber der Gemeinde. Wir sollen zum Nutzen der Gemeinde natürlich leben, aber wir bauen sie nicht. Entweder wir oder der Herr baut seine Gemeinde. Das müssen wir wissen. Deshalb haben wir auch immer wieder gesagt, ja, ist das meine Gemeinde, die ich auf... Nein, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Er baut sie. Entweder gehöre ich dazu oder gehöre ich nicht dazu. Ich baue nichts. Und deshalb brauche ich keinen Ruhm zu suchen. Und wenn ich sie baue, dann ist sie eh nicht mehr seine Gemeinde. Matthäus 7,21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, kennen wir, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und wenn einer denn nicht weiß, was der Wille Gottes ist, kann er auch nicht den Willen tun. Erst wenn ich weiß, was der Wille Gottes ist. Geschwister, wir schließen die heutige Botschaft mit dem Wort des Herrn ab. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wir haben keine andere Chance. Die einzige Nahrung, die wir zu uns nehmen können, die uns am Leben in Gott erhalten kann, ist sein Wort. In diesem Sinne. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.